SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
An jedem dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau, und zwar, weil ihr Partner oder Ex-Partner sie tötet. Das sind erschreckende Zahlen, die das Bundeskriminalamt für das Jahr 2022 veröffentlicht hat. Sie werden jetzt vermutlich sagen, wer macht denn sowas und warum machen vor allem Männer sowas? Das ist immer die Rede von Beziehungstaten, was nahelegt, dass hier jemand aus Verzweiflung oder aus nicht erfüllter Liebe handelt. Experten sind sich aber einig, was vielleicht einmal Liebe war, hat längst vor allem mit Macht, Kontrolle und vor allem Gewalt zu tun. Meine Kollegin Nadine Thielen hat sich mit diesen sogenannten Femiziden, so nennt man das ja, beschäftigt. Jetzt in unserem Land und Leute außer Kontrolle, warum Männer ihre Frauen töten.
Die seit 10 Tagen vermisste Frau aus Riegelsberg ist tot. Wie die Polizei mitteilte, hat ihr Ehemann gestanden, die 53-Jährige getötet und in einem Wald versteckt zu haben. Das Motiv ist noch nicht bekannt.
Im Mordprozess gegen einen 56-jährigen Mann aus Riegelsberg hat der Beschuldigte heute vor dem Landgericht ein Geständnis abgelegt. Ihm wird vorgeworfen,
seit August habe es in der Beziehung gekriselt, nachdem sich seine Frau am Morgen des 4. Februar erneut geweigert habe, ihn zu umarmen, so der 56-Jährige, teils unter Tränen, seien bei ihm die Sicherungen durchgebrannt. Sein Verteidiger vermutet eine Persönlichkeitsstörung.
Im Prozess um den Mord an einer 53-Jährigen aus Riegelsberg hat das Landgericht Saarbrücken ihren Ehemann zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 56-Jährige seine Frau erdrosselt und die Leiche anschließend in einem Wald vergraben hatte. Dabei habe der vierfache Vater heimtückisch gehandelt.
Stefanie S. ist tot. Das hat ihr Mann Stefan entschieden. Und so entscheiden es immer wieder Männer in Deutschland. 2022 kamen 133 Frauen ums Leben, weil ihre Partner oder Ex-Partner sie umgebracht haben. Männer haben darüber entschieden, ob ihre Frauen leben dürfen oder nicht. Ich bin Nadine Thielen, ich bin Reporterin beim Saarländischen Rundfunk und ich beschäftige mich seit Jahren mit den Themen Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und dabei habe ich schon gemerkt, es gibt zumindest das Bewusstsein, Dinge für Frauen zu verändern, um mehr Gleichberechtigung in ihrem Leben zu erreichen. Das Gesetz schreibt Frauenquoten vor für Vorstände und Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen. Frauen können leichter zurück in den Beruf mit dem Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 2 Jahren. Und Frauen dürfen selbst bestimmen über ihr Geld, ihren Arbeitsplatz und darüber, ob sie Sex mit ihrem Partner haben wollen oder nicht. Zumindest vor dem Gesetz. Das alles gilt zum Teil erst seit wenigen Jahren. Es gibt da noch eine ganze Menge Baustellen. Trotzdem bin ich optimistisch, weil wir darüber sprechen. Weil ich das Gefühl habe, dass viele junge Frauen und auch junge Männer wollen, dass sich das verändert, wenn es um die Aufgaben in der Familie zum Beispiel geht. Aber es gibt auch eine Sache, die lässt mich nicht los. Die kriegen wir offenbar nicht in den Griff. Nämlich die, dass Männer immer wieder über das Leben von Frauen entscheiden. Und dass diese Entscheidung immer wieder schlecht ausgeht. So wie für Stefanie. So, hallo Frau Schröttle, hören Sie mich schon? Hier ist Nadine Thielen von SR3.
Ja, sehr schön, ich bin pünktlich.
Das ist auch Monika Schröttle. Sie ist die Expertin für Femizide in Deutschland.
Genau, habe ja auch sehr netten Wasser gekriegt.
Monika Schröttle ist Professorin an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Sie ist Soziologin und leitet am Institut für empirische Soziologie der Universität Erlangen-Nürnberg den Forschungsbereich Gender, Behinderung, Menschenrechte und Gewalt. Sie ist mir zugeschaltet aus einem Studio beim Bayerischen Rundfunk in München. Frau Schröttle, dann fange ich mal an, womit man oft anfängt, nämlich mit der Definition erstmal, mit diesem Begriff Femizid. Können Sie mir nochmal sagen, was genau meint denn ein Femizid? Und daran anschließend auch die Frage, ist das eigentlich ein wissenschaftlicher Begriff oder ist das ein aktivistischer Begriff?
Also der Begriff Femizid wird inzwischen tatsächlich auch von der Wissenschaft aufgegriffen, aber es ist ursprünglich ein Begriff, der auch aus der Frauenbewegung kommt, wo es darum geht, dass bestimmte Tötungsdelikte an Frauen ganz klar eingebettet sind in eine Struktur von Geschlechterverhältnissen, von einer patriarchalischen Kultur. Also wir definieren ganz knapp, also Femizide sind Tötungen an Frauen, die mit ihrem Geschlecht zu tun haben.
Monika Schröttle untersucht diese Femizide vor allem als Teil der Beobachtungsstelle European Observatory on Femicide, ein Forschungsnetzwerk, bei dem die Forscherinnen und Forscher Femizide in 22 europäischen Ländern und in Israel untersuchen. Und das alles ehrenamtlich.
Und wir sammeln da also in ganz Europa jetzt Zahlen und Daten, die erstmal von den Medien kommen, weil die Medien relativ schnell berichten über Tötungsdelikte.
Fälle wie den von Stefanie.
Die seit 10 Tagen vermisste Frau aus Riegelsberg ist tot.
Und nachträglich werden dann diese Datenbanken immer besser, indem man sie abgleicht mit den Daten, die dann zum Beispiel aus dem justiziellen System kommen, aus Gerichtsverhandlungen.
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 56-Jährige seine Frau erdrosselt und die Leiche anschließend in einem Wald vergraben hatte.
Und dann werden Berichte daraus erstellt. Und was ist der Hintergrund? Es geht darum, dass wir möglichst viele Informationen bekommen, die dazu beitragen können, wie Staaten ihr Verhandeln ändern können, damit weniger Frauen getötet werden.
Ich schwöre, dass ich beim nächsten Mal 5 Minuten früher losfahre. Ich schwöre es. Alter.
Ich bin spät dran. Es ist 9:50 und um 10 Uhr habe ich einen Termin mit Anne Heid vom Frauennotruf Saar.
Hallo, Nadine Thielen hier vom Saarländischen Rundfunk. Ich bin mit der Frau Heid verabredet.
Ja, ich bin am Telefon. Kommen Sie bitte hoch. 2. Stock.
Alles klar.
Der Frauennotruf ist kurz gesagt eine Beratungsstelle für Frauen, die in Not sind. Noch kürzer gesagt ist es eine Telefonnummer und mittlerweile auch ein Online-Angebot. Hier melden sich Frauen, wenn jemand ihnen Gewalt angetan hat. Wenn jemand sie stalkt, vergewaltigt oder sie nicht mehr aus der eigenen Wohnung rauslässt.
Hallo.
Hallo, Nadine.
Ja, halt.
Schön, dass Sie Zeit haben.
Ja.
Ich freue mich sehr.
Wir gehen in eine Art Büro. In einer Ecke steht ein Schreibtisch, in der anderen mehrere Sessel um einen Tisch. Auf dem Tisch steht eine Kanne Tee. Wir setzen uns auf die Sessel. Anne Heid und ich und noch eine Kollegin vom Frauennotruf, Annika Kner. So klingt es, wenn die Frauen hier anrufen.
Frauennotruf Saarland, Annika Kner, hallo.
Sie erzählen dann von Schlägen, von psychischer Gewalt, von Kontrolle und Stalking, von Vergewaltigungen, von Missbrauch. Manchmal sprechen sie von Situationen, die ihnen gestern passiert sind, manchmal von Ereignissen, die sie nach Jahrzehnten nicht loslassen.
Dann kommen wir doch direkt mal zu den Frauen, die da anrufen. Wer ist das denn, wer das tatsächlich macht?
Das sind Frauen querbeet durch alle Schichten und alle Bildungsgrade. Das könnte sogar selbst ich sein, weil als ich hier angefangen habe, wurde mir gesagt, hier kann das auch passieren. Ne? So, also das heißt, jede Frau kann Betroffene werden.
Im Frauennotruf gilt, die Frau entscheidet, was sie erzählen will und auch wie weit sie gehen will. Also ob sie zum Beispiel eine Anzeige gegen einen Täter stellt oder nicht. Das Team vom Frauennotruf drängt nicht, sondern hört zu und muss im Zweifelsfall auch akzeptieren, wenn Frauen ihre gewalttätigen Männer nicht verlassen wollen.
Dann gibt es einige Frauen, die tatsächlich öfter hier hinkommen, wahrscheinlich dann auch irgendwann mal hier auf diesem Sessel sitzen, auf dem ich jetzt sitze. Ist es so, wenn die Frau dann einmal wirklich sich überwindet und Kontakt aufnimmt, dass die sehr oft tatsächlich dann auch nochmal wieder mit ihm Kontakt aufnimmt?
Ja, das entscheidet sich, denke ich, ganz oft im ersten Telefonat, ob eine Frau sich gut aufgehoben fühlt oder das Gefühl hat, sie kann hier weiterkommen. Wir haben so eine, sag mal, so eine Formel, 5 Sitzungen oder 5 Beratungen, aber im Bedarfsfall ist es auch so, dass wir den Frauen anbieten, wenn sie einen Therapieplatz suchen, aber nicht gleich einen bekommen, dass wir überbrücken, einfach damit sie aufgefangen wird.
Hätte Stefanie beim Frauennotruf angerufen? Hätte sie sich auf diese Sessel gesetzt und sich Hilfe gesucht?
Also das ist nicht passiert, dass sie irgendwann mal den Fall hatten, wo sie wussten, Mist, jetzt ist es passiert. Jetzt hat vielleicht wirklich ein Mann die Frau, die mir gegenüber saß oder mit der ich gesprochen habe, umgebracht.
Ich schätze, Frau Thielen, dass die Frauen, die Femizid letztendlich erleben, nicht vorher Beratung aufgesucht haben, in der Regel. Aber wie gesagt, das ist meine eigene Einschätzung, weil es vielleicht dazu gekommen ist, dass die Dynamik sich so verschärft hat und die Frau immer weniger Ausbruchversuche unternommen hat oder es ist zum Schluss auch körperlich nicht mehr geschafft hat, da rauszukommen. Und die Frau hat vorher keine Hilfe wahrnehmen können, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, dass sie gewusst hat, es gibt den Frauennotruf, aber sie sich schon so viel geschämt hat oder einfach die Kraft nicht hatte oder andere Gründe vorherrschen oder dass sie nicht die Gelegenheit hatte, weil sie so wie eingesperrt leben musste.
Im Urteil zum Gerichtsprozess im Fall Stefanie steht, dass die Ehe, Zitat, in physischer Hinsicht gewaltfrei verlief. Unser Reporter Thomas Gerber, der den Fall im Gericht begleitet hat, beschreibt es am 28. Juli 2023, dem Tag, an dem der Prozess beginnt, so.
Ja, das war eine Beziehung, die war wohl eindeutig die eines Tyrannen gewesen. Das hat auch der Verteidiger des Mannes gesagt. Also die war aufgebaut auf Unterordnung und auf Machtgehabe. Und dieses Machtgehabe, diese Herrschsucht, die er gehabt hat, so hat es der Verteidiger genannt, war möglicherweise ja krankhaft. Die Verteidigung versucht also von diesem Mordmerkmal der Eifersucht wegzukommen. Allerdings, es gibt bereits ein Gutachten, das sagt, der Mann war voll schuldfähig bei der Tat. Klar ist, der Mann wird am nächsten Prozesstag auch ein Geständnis ablegen.
Und dass Beziehungen so laufen, ist offenbar typisch. Ich spreche auch mit Femizidexpertin Monika Schrödle über die Beziehung von Täter und Opfer.
Zwar sind es oft Männer, die auch schon in vorhergehenden Beziehungen sehr kontrollierend waren, auch teilweise extreme Eifersucht und Kontrolle Thema war, die aber dann in einer neuen Beziehung auftreten, wie, ich würde jetzt mal sagen, wie der Traummann. Ganz zugewandt auch sind der Frau gegenüber. Ich bette dich in Rosen sozusagen. Und das führt oft dazu, dass die Frau mit dem Mann relativ schnell eine ganz enge Beziehung eingeht und denkt, der ist es. Und dann kommt oft eine Phase, in der die Frau immer mehr eingeschränkt wird. Also ich mag dann eine Freundin nicht oder ich bin nicht so gern mit deiner Familie zusammen. Komm, lass doch nur zwei und das kann doch so schön sein zwischen uns beiden. Ja? Dann fängt es an, oft immer kontrollierender und eifersüchtiger zu werden. Also teilweise absurd eifersüchtig und die Frauen fühlen sich da oft dann immer mehr auch eingeschränkt und runtergemacht.
Monika Schrödle sagt, es sind eben nicht total eingeschüchterte Frauen, die das erleben, sondern Frauen, die irgendwann sagen, ich will nicht mehr, ich trenne mich. Und dann wird es richtig gefährlich, weil bei den Männern, die zu Tätern werden, was passiert.
Und in dem Augenblick, wo das klar ist, die trennt sich, die mag die nicht mehr, da beginnt dann der Partner einen Plan zu schmieden, wie er die Frau tötet.
Ihr Mann wollte einen Kuss von ihr bekommen, als sie das dann verweigert hatte. Sie war auf dem Weg, sich von ihm zu trennen. Soll er dann von hinten mit einem Geschirrtuch die Frau stranguliert haben und so lange zugedrückt haben, bis sie dann tot war.
Ich bin auf dem Weg ins Frauenhaus nach Neunkirchen. Dahin, wo Frauen hingehen, wenn sie vor der Gewalt ihrer Partner fliehen. Vor allem die Frauen, die nicht wissen, wo sie sonst unterkommen können.
Hier ist es. Klingeln wir mal.
Ich treffe Mascha Nunold. Sie ist zuständig für die 4 AWO-Frauenhäuser im Saarland und Nicole Schuck, die das Haus in Neunkirchen leitet.
Ich habe eben schon mit Frau Schuck kurz gesprochen, als sie noch nicht da waren. Also ich würde wohl sagen, dass ich in Neunkirchen bin, aber ich sage natürlich nicht, wie es hier, also nicht, wie es von außen irgendwie aussieht und ich sage auch nicht, wie die Straße ist und so. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es relativ gut angebunden ist, dass hier alles sozusagen, weil ich habe das mir so ein bisschen abgelegener vorgestellt und das ist es ja nicht.
Hier die Nachbarschaft, muss man sagen, das ist immer ein ganz großer Schutzfaktor, weil gerade auch unsere Nachbarn dann auch mal anrufen und sagen, ich habe hier was Komisches bemerkt. Also dieses Eingebunden sein in ein Wohnumfeld macht für einen Schutz was aus. Die Frauen fühlen sich viel sicherer, ja, also auch dieser Aspekt seitens der Frauen und natürlich auch das alles andere. Die wenigsten Frauen haben bei uns ein Auto, ne, Geschäfte zu Fuß, ja.
Mascha Nunold erzählt mir, dass es 33 Plätze in allen 4 Frauenhäusern im Saarland gibt und im Moment sind mal wieder alle belegt.
So, genau, das ist so in zur Büroetage.
Nicole Schuck geht mit mir durchs Haus.
Nochmal dann auch noch Kollegin. Genau, dann zeige ich Ihnen jetzt mal unseren Kinderbereich.
Wir stehen in einem Raum, der aussieht wie ein Gruppenraum in der Kita. Viele Frauen kommen mit Kindern. Ich sehe auch noch eine Gemeinschaftsküche und so eine Art gemeinsames Wohnzimmer. Und jetzt endlich lerne ich ein paar der Frauen kennen. Wir haben die Stimmen von den Bewohnerinnen nachsprechen lassen. Sie sollen anonym bleiben.
Darf ich mal ganz kurz einen Blick reinwerfen?
Ja.
Die sich natürlich auch gerne mal ein Bild von einem Zimmer machen würde.
Ja, okay.
Hi. Jetzt auch das Zimmer. Da ist eine kleine Küche drin. Und da gibt es jetzt auch lecker Essen.
Ah, ja. Wir haben noch nicht gegessen.
Die Frau rührt im Topf, der Junge sitzt am Tisch, schaut ein Video auf dem Tablet. Ich bringe das in meinem Kopf nur schwer zusammen, dass hier eine Familie ist, die geflüchtet ist vor einem Mann.
Hallo. Hi. How are you?
Hi.
This is the woman from the
radio station. Radio. Yeah. Nice to meet you. Hello. Yeah, my name is Nadine. Hi, nice to meet you.
Yeah. Yeah. English.
English. Mm-hmm.
Yeah.
Can you go to look for work?
Yeah. Okay. I have an interview 20th of February.
Wow. Mm-hmm. And Burger King? Or?
No, it's a... I can show you.
Okay. In unserem Unternehmen.
Frau Schuck, vielleicht können Sie mal erzählen, was da so Fälle sind. Also welche Frauen kommen hier hin und was ist da vorher schon passiert?
Also in der Regel kommen Frauen hier hin, die häusliche Gewalt erleben, also körperlich, psychische Gewalt, aber auch ökonomisch oder auch sexualisierte Gewalt.
Vielleicht ergänzend, genau das ist halt der Zugang zu uns. Also das muss natürlich gegeben sein, um überhaupt ins Frauenhaus zu kommen, die Gewalterfahrung. Aber dann, was wir eben gesagt haben, geht eigentlich, wir sagen immer so, geht der Fächer auf an Problemlagen. Ja, es beginnt dann mit der ökonomischen Situation, weil die meisten Frauen haben ja einen sehr niedrigen Bildungsstatus, die zu uns kommen. Das heißt, wenn sie einen Schulabschluss haben, dann aber noch nicht mal eine Ausbildung oder vielleicht noch eine Ausbildung, aber keinen Beruf. Ja, die meisten auch mit Kindern, also das Schwerpunkt bei uns so mittleres Lebensalter. Und dann geht es erstmal wirklich darum, den Boden nochmal neu zu bereiten. Also Existenzsicherung, Antragstellung bei den Ämtern. Ne, kann Bürgergeld beantragt werden oder ist es Sozialamt zuständig bzw. Asylbewerberleistung? Wohin kann es weitergehen? Ist vielleicht eine Schuldenproblematik, der Aufenthaltstitel? Ja.
Mascha Nunold spricht etwas an, was mir erst im Laufe der Recherche klar wird. Wenn Frauen von ihren Männern fliehen, zum Beispiel ins Frauenhaus, dann lassen sie ihr ganzes Leben zurück. Ihre Familie, ihr Zuhause. Manchmal ihre Handynummer und den Kontakt zu den Freunden. Damit der Mann sie nicht findet, müssen sie ein komplett neues Leben aufbauen. Meistens ohne Geld und ohne Plan, wie dieses neue Leben überhaupt aussehen könnte. Als ich das Frauenhaus in Neunkirchen besuche, wohnen da 7 Frauen mit 6 Kindern. Sie kommen aus Norwegen, der Ukraine, aus Marokko, aus den Niederlanden, aus Albanien, aus Serbien und aus dem Niger.
Warum kommt diese Gruppe stark im Frauenhaus an? Weil die Frauen es natürlich noch viel schwerer haben. Also noch mal schwerer, sich aus den Strukturen zu lösen. Und ich habe da immer eine Hochachtung, weil sehr deutlich wird, dass die Frauen wirklich sehr alleine dastehen, weil das auch in der Community teils geächtet ist. Und uns die Frauen sagen, eigentlich habe ich kein Gesicht mehr, ich habe die Familienehre beschmutzt, ich habe keinen Halt mehr. Und eben das kulturell aber einen sehr großen Wert hat, ja, dieses Familiensystem. Und das ist für die Frauen auch oft sehr schwierig.
Ich bitte die Polizei um Zahlen. Die Polizei erfasst keine Femizide direkt, sondern Straftaten gegen das Leben. Dazu zählen Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung und die Versuche. Für ganz Deutschland stehen diese Zahlen im Lagebericht Häusliche Gewalt des Bundeskriminalamts. Der neueste Bericht gilt für das Jahr 2022. Und hier ist die Rede von 321 Männern, die in ihrer Partnerschaft oder in der Ex-Partnerschaft getötet haben oder es versucht haben. In 64,5% aller Fälle waren die Tatverdächtigen Deutsche. Bei 35,5% waren es nicht Deutsche. Ob es deutsche Täter gibt, die einen Migrationshintergrund haben, wird nicht erfasst. Im Saarland gab es von 2020 bis 2022 16 Straftaten gegen das Leben. 9-mal waren die Tatverdächtigen Ausländer, 7-mal hatten sie einen deutschen Pass. Weil die Zahlen für das Saarland aber so niedrig sind, kann man hier keine allgemeinen Aussagen treffen. Was sagen die Zahlen von Monika Schröttle und ihrem European Observatory on Femicide?
Ist es denn trotzdem so, dass die reinen nackten Zahlen, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt nur auf Deutschland gucke, tatsächlich sagen, dass es in Familien, wo es einen Migrationshintergrund gibt oder auch ausländischen Familien eher zu einem Femizid kommt als in den deutschen Familien ohne Migrationshintergrund? Kann man das sagen?
Also das sehen wir jetzt hier in Deutschland nicht. Also von den Zahlen, die wir haben, sehen, dass ungefähr der Anteil bei Tätern und Opfern dem entspricht, wie der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ist. Also von daher sehen wir das nicht. Bei einzelnen anderen europäischen Ländern sehen wir da schon eine leichte Tendenz. Aber nirgends so, dass man sagen kann, das ist ein Problem, das sich überwiegend auf andere Kulturen bezieht.
Und trotzdem sagt sie, Femizid hat mit Kultur zu tun.
Ja, Femizid hat mit einer Kultur zu tun, und zwar mit einer patriarchalischen Kultur, die weltweit noch weitgehend gut funktioniert. Ja, in manchen Ländern sehr offen und in anderen eher verdeckt. Ich würde jetzt in Deutschland sagen, dass sehr viel wir haben ja eine egalitäre Beziehung, aber wenn man das jetzt zum Beispiel sozialwissenschaftlich untersucht, ist da viel weniger da. Und wenn man es dann aber auch von der Interaktion sich anschaut, dann merkt man, dass es sozusagen gut möglich ist, bei uns noch Frauen einzuschüchtern.
Hat Stefan S. geglaubt, seine Frau gehört ihm, dass er entscheiden darf, was sie tut, ob sie leben darf oder nicht? Dieses Bild von der Frau, die dem Mann untergeordnet ist, ist da. Nicht bei allen, aber zum Beispiel auch in allen Berufsgruppen und damit auch in allen Schichten. Das haben Monika Schröttle und ihre Kolleginnen auch herausgefunden. Und dieses Bild muss weg. Da sind sich die Experten einig. Anne Heidt zum Beispiel vom Frauennotruf Saar.
Unser ganzes Gesellschaftssystem ist sehr patriarchal aufgebaut. Gucken Sie, die Frauen machen dieselbe Arbeit wie der Mann und sie kriegen weniger. Warum? Frauen kommen nicht in die höheren Etagen. Da werden sie fast als Eindringlinge erlebt. Da kämpfen wir heute noch drum. Also das transportiert sich von der Politik und von der Wirtschaft auch ins alltägliche Leben durch Presseartikel, ne? Und deswegen denke ich immer, man muss dicke Bretter bohren, um da ein anderes Bild reinzukriegen, weil das färbt natürlich auch die Frau ab, wenn sie das hört und liest und so weiter und so fort. Das ist immer so meine persönliche Meinung. Es müsste schon in der Grundschule gelehrt werden, dass Mädchen und Jungs gleich sind und dass sie auch gleich behandelt werden.
Das, was Anne Heidt beschreibt, ist für Femizidexpertin Schröttle die Basis, der erste Schritt, wie Schröttle sagt.
Das zweite ist, dass da, wo Fälle bekannt werden, also polizeilich oder über Ärzte, Ärztinnen oder über das soziale Hilfesystem, dass da eine sofortige Intervention erfolgen muss. Dass geschaut wird, dass die Frau Unterstützung kriegt und Schutz bekommt und weiß, wo sie hingehen kann. Dass der Mann über Täterarbeit auch bearbeitet wird und auch über Ansprache der Polizei. Und dass zum Beispiel über Jugendamt und weitere Akteure dann versucht wird, so Einfluss zu nehmen, dass diese Tat nicht passiert. Da wissen wir, dass das funktioniert. Also es gibt Projekte, die gemacht haben in Deutschland, das funktioniert und die haben wirklich sehr viele Tötungsdelikte verhindern können. Und dann müssen halt ein paar Basics da sein. Also seit Jahrzehnten wird darüber gesprochen, dass wir zu wenig Frauenhausplätze haben. Und im Augenblick ist es noch so, dass ungefähr die Hälfte der Frauen, die Schutz in einem Frauenhaus suchen, abgewiesen werden. Ja? Und das ist schon skandalös.
Wie viele der 133 Frauen, die 2022 gestorben sind, weil ihr Partner oder Ex-Partner sie getötet hat, wie viele von ihnen hätten sich im Frauenhaus retten können? Wie viele wurden von Behörden, bei denen sie Hilfe gesucht haben, trotzdem übersehen? Wie viele haben geglaubt, dass der Mann, den sie einmal geliebt haben, der sie geliebt hat, nicht so weit gehen würde? Eine letzte Frage habe ich zum Schluss. Was hat Femizid mit Liebe zu tun?
Viele Männer, die jetzt zum Beispiel Frauen töten, die erzählen es auch so, das war mein Ein und Alles, ich habe sie total geliebt, ich habe sie auf Händen und Füßen getragen. Aber in Wirklichkeit ist dahinter dann eben auch sozusagen ein zurückgewiesener Mann, der im Hinterkopf eine Vorstellung hat, wie die Geschlechterverhältnisse sein sollen, wie sie nicht sein sollen. Liebe würde ich jetzt sagen, also das Wort Liebe ist ja ganz stark missbraucht. Ja. Viele empfinden sozusagen dieses leidenschaftliche Zuneigung als Liebe. Ja. Aber Liebe ist es natürlich nicht, wenn man jemanden umbringt. Es sind starke Gefühle. Aber Liebe ist eher, wenn man den anderen so sein lässt, wie er ist und wie er sein will. Das ist Liebe.
Nachdem sich seine Frau am Morgen des 4. Februar erneut geweigert habe, ihn zu umarmen, so der 56-Jährige teils unter Tränen, seien bei ihm die Sicherungen durchgebrannt. Sein Verteidiger vermutet eine Persönlichkeitsstörung, sein Mandant leide unter Kontrollzwang und einer krankhaften Angst vor dem Alleinsein. Dafür spreche auch, dass er bereits wenige Stunden nach der Tat ein Datingportal besucht habe.
Und wenn Sie unser Land und Leute-Feature nochmal nachhören wollen, weil Sie vielleicht später eingeschaltet haben, dann können Sie das gerne machen in der SR3-App oder auf sr3.de.